Diese Predigt hat den Titel, ja, ihr kennt mich. Der Herr Jesus sagt im hohepriesterlichen Gebet, das aber ist das ewige Leben, dass er dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. In Johannes 14, Vers 7, sagt der Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es heißt ja von unserem Herrn und König Jesus Christus, dass ihn Gott über alle Maßen erhöht hat und ihm einen Namen verliehen hat, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So steht es in Philipper Kapitel 2. Und der Verfasser des Hebräerbriefes, der fügt dem noch hinzu im Heiligen Geist, Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Dieses Wort ist niedergeschrieben worden zu einer Zeit, in der die Christen wie Schlachtschafe geachtet wurden. In einer Zeit, in der sich schier jede Macht im Universum aufgemacht hat, den Namen Christi auszulöschen, wo jeder, der auf Erden etwas zu sagen hatte, der Meinung war, der Name des Nazareners, der würde bald verklungen sein. Aber der Hebräerbrief, der ist bis heute bei seiner aktuellen Aussage geblieben, Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Und vergangen sind vielmehr die, die ihn verachtet haben. Sie sind in den Tod gesunken, sind unter die Erde gekommen. Sie haben allesamt ihr Leben nicht erhalten können. Sie haben nicht wissen wollen, nicht anerkennen wollen, dass das Leben, das ewige Leben in Christus ist, in ihm allein. In dem, den sie verachtet haben, den sie links liegen gelassen haben, sonst hätten auch sie in ihm ihr Leben erhalten können. Alles Menschliche, das hat ja seine bestimmte, seine abgegrenzte Zeit, ob es jetzt große Gelehrte sind, berühmte Philosophen oder Politiker, und auch alle Religionsstifter. Sie alle haben durch die Welt, haben die Menschen zurückgelassen mit ihrem ungestillten Hunger nach Wahrheit, nach Licht, nach Leben und vor allem nach Seligkeit, nach Errettung. Wie ist es denn, kann denn jemand Leben erwarten von einem Aristoteles oder einem Goethe oder vom Papst oder von einem berühmten Politiker, von einem Kirchenfürsten oder Sektenguru, von einem Dichter oder von einem Philosophen? In Jesus Christus dagegen, da haben alle, die seinen Namen ernsthaft anrufen, alle, die ihm ins Herz schauen dürfen in seinem Wort, sie alle haben die absolute, die ganz gewisse Erfüllung all ihrer Hoffnungen. Sie haben in seiner Person die Errettung und die herrliche Hoffnung und ewige Zukunft. Nur vor gar nicht langer Zeit haben viele, sehr viele Gläubige prompt geantwortet, wenn man sie gefragt hat, was ist denn dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dann hat man von ihnen gehört, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi Eigentum bin. Aber leider hat sich da bis heute viel geändert. Die Grundfesten sind eingerissen worden. Das Wort Gottes gilt auch der evangelischen Kirche nicht mehr als das Wort Gottes, sondern nur mehr als Menschenwort. Es hat uns nichts mehr zu sagen, ist jetzt die Meinung offizieller Vertreter. Und damit wird die gesamte Grundlage in Frage gestellt und damit auch der, der Gottes Wort ist, Jesus Christus. Schon im ersten Jahrhundert hat die christliche Religion begonnen, dem Erscheinungsbild Jesu Christi den erdenklich schlechtesten Dienst zu erweisen, der überhaupt möglich war. Ärger als die ärgsten Feinde. Die Hirtengestalt des Heilands, die hat man in einen Weltbeherrscher verwandelt und später in einen blutbefleckten Inquisitor und in einen starren Dogmatiker oder einen humanistischen Kopfnicker zum menschlichen Getue. Je nachdem, wie man sie halt zu übertünchen vermochte, die eigene Herrschsucht, die Geldgier und auch die Bosheit. Man hat die herrlichen Heilstatsachen, die alle in der Person Jesu verankert sind, in Schwärmerei verwandelt. In finstere Trübung und nutzlose Fälschung. Da betrachten wir jetzt unseren Herrn und Heiland und König nicht so, wie es die Welt oft tut, als einen großen, genialen Menschen, sondern vergleichen wir einmal den Fortbestand der guten Botschaft von ihm, von seiner Person. Er selbst ist ja das Evangelium in Person. Vergleichen wir das einmal mit den verschiedenen abgelaufenen Zeitperioden. Es ist ganz egal, wo wir einsteigen. Wir finden Perioden mit gewaltigen Kriegen. Da waren die Griechen, die Perser, die Römer. Wir sehen Menschen, ja ganze Völker sehen wir fallen. Dann gehen wir dann ein Stück weiter ins Europa des 15. Jahrhunderts. Das Schießpulver wurde erfunden und der Buchdruck. Amerika wird einmal mehr entdeckt. Der Seeweg nach Indien wird erschlossen. Dadurch ergeben sich gewaltige Veränderungen der Verhältnisse. Eine neue Welt tut sich auf in der alten Welt. Die einzelnen Perioden, die haben wir dann mit Namen bedacht. Wir sprechen von der Antike, von der Neuzeit, von der Moderne, von der Postmoderne. Und lesen wir zum Beispiel eine Zeitung aus dem Jahr 1848 oder eine aus dem Jahr 1870 oder 90 oder 1914 oder 1940 oder 1970, 1999 oder ein heutiges Blatt, da liegen oft nur wenige Jahre zwischen dem Druck dieser einzelnen Ausgaben. Aber in diesen kurzen Zeitspannen, da sind gewaltige Veränderungen geschehen. Immer schneller, immer heftiger verändert sich das Bild. Die Zeitungen selber sind heute schon überholt, sie sind längst nicht mehr das vorherrschende Informationsmedium. Aber eines haben alle die Epochen gemeinsam. Solche umwälzenden Wellen werden die Menschheit begleiten bis in ihre letzten Tage. Und die Abstände werden immer kürzer. Aber das Evangelium vom Sohn Gottes, das ist das gleiche geblieben, die ganze Zeit, ist unveränderlich. Und ob die Menschen es achten wollen oder nicht, ob sie es annehmen oder verwerfen, es hat sich nichts geändert am heiligen Christus. Es ist, er ist und bleibt das einzige Heil. Über all dem Brausen des Völkermeeres in den Weltzeiten, hoch über allen Trümmern und Neubauten, über der EU und den Vereinten Nationen, über Flüchtlingselend, über Not und Tod, über Seuchen, über allen Laufen und Toben, über dem Wüten und Jubeln, über dem Geborenwerden und Sterben, über dem Erfinden und dem Verschwenden, über aller Philosophie, über allem Wissen und Nichtwissen, erhebt sich völlig unverändert das eine Heil, das nur in Christus zu finden ist. Und für jeden, der es haben will, erhebt sich das Heil Gottes, das wird bezeichnet als die stillen Wasser von Siloa. Da erklingt die wunderbare Stimme, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dieses Wort, das für den Hilfesuchenden aber auch nicht einen Moment übertönt werden kann vom brausenden Wasser der Weltgeschichte. Warum nicht? Weil in Christus die Ewigkeit erschienen ist in der Zeit. Und weil in ihm die Gottheit erschienen ist in der Menschheit, das Licht in der Finsternis. Und erst das macht ja die Menschheit zu dem, was sie sein soll bei denen, die sein Heil annehmen. Man kann dazu sagen mit Psalm 150, alles, was Odem hat, lobe den Herrn dafür. Und jetzt zu unserem Text. Jesus lehrt in Jerusalem damals am Laubhüttenfest. Wir lesen es in Kapitel 7 des Johannesevangeliums, da steht, da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Also Jesus rief laut, damit es alle hören im Tempel. Seine Worte, ihr kennt mich, die müssen aufrüttelnd gemeint sein, denn im nächsten Kapitel sagt er im Vers 19, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Aber er ruft hier ganz laut und es gilt auch uns, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Was wäre das jetzt für eine Stunde, wenn Jesus selber hier herinnen uns lehren würde, wenn er uns zurufen würde, ja, ihr kennt mich. Was würde das bewirken in dir, in mir? Könnten wir dem so einfach zustimmen? Wie kennen wir denn Jesus? Als wen kennen wir Jesus? Und sind wir da vorsichtig? Geben wir uns und ihm jetzt nicht vorschnell eine Antwort, die wir vielleicht von unseren Lehrern, von den Geschwistern gehört haben oder ungeprüft aus Büchern übernommen haben? Vielleicht kennen wir Jesus doch viel weniger, als wir selber meinen. Vielleicht ist unsere Meinung eine viel zu oberflächliche, eine unserer Zeit gemäß viel zu konsumorientierte, an der Gemeinschaft orientierte. Wer ist denn Jesus Christus für uns? Wir müssen da jeder für sich ganz allein sein, mit ihm im Kämmerlein, und die Tür muss zu sein, um einigermaßen zu einem Schluss zu kommen. diesbezüglich. Und es vergehen vielleicht Jahre, in denen sich vieles ändert an unserer Einstellung. Und wie wird es denn sein, wenn wir mal ankommen bei ihm, der einst, nach unserem letzten Stündlein hier, wenn uns dann in der Tat das Kleinod der himmlischen Berufung zuteil wird? Wird es überraschend sein? Ich denke schon. Es wird wahrscheinlich sehr überraschend sein, vor allem sehr erfreulich, hier aus unserem Jammertal, aus unserem Sorgenstuhl hin zu ihm, der Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und das für immer. Wir haben uns ja alle zwangsläufig ein Bild gemacht von Gott, was wir zwar nicht hätten tun sollen, aber wir haben ja doch eine gewisse Vorstellung von ihm, wie er ist, was wir von ihm denken, was wir von ihm erwarten. Allerdings, eines ist uns schon klar dabei, dieses Bild entspricht ihm keinesfalls. Das Bild in uns ist ja aus unserer Subjektivität heraus entstanden, zusammengesetzt aus lückenhaften Informationen aus der eigenen und damit recht fragwürdigen Sicht der Dinge in unserem Leben und aus Gottes Person. Deshalb tun wir uns logischerweise oft sehr schwer, mit unserem Glaubensleben in den alltäglichen Umständen zurechtzukommen. Aber können wir denn aus? Wo haben wir uns denn hineinmanövriert? Wo sind wir denn stecken geblieben mit unserem mangelhaften Kennen von Jesus? Ist er für uns ein harter Mann geworden, wie das der Knecht mit dem vergrabenen Talent behauptet hat? Warum ist es denn für ihn so weit gekommen? Jesus teilt uns ja dieses Gleichnis auch nicht vergeblich mit. Und ist es uns tief bewusst, dass er, das Lamm Gottes, der Richter der Welt ist? Wir lesen ja vom Zorn des Lammes. Da sträubt sich da vielleicht unsere humanistische Einstellung, das zu akzeptieren, so etwas auszusprechen. Getrauen wir uns in der heutigen Zeit nicht mehr das zu verkünden, ja, gar damit zu evangelisieren, mit dem Wort von der Gnade und vom Zorn des Lammes. Also seien wir ehrlich, dieses Wort, ja, ihr kennt mich, das ist ein Wort, das wir innerlich scheuen müssen, das wir eigentlich verneinen müssen. Besonders wenn wir an die Majestät unseres himmlischen Königs denken und gleichzeitig unsere eigene kümmerliche Lage anschauen, dann müssen wir ja fürchten, dass zwischen ihm und uns auf ewig ein unermesslicher Abstand bleibt, dass von einer Ähnlichkeit niemals die Rede sein kann. Aber wenn wir Gottes Wort glauben wollen, ist doch das Gegenteil der Fall. Das steht im 1. Korinther 15. Wieder irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Das ist das eine. Die so selige Ansicht und Aussicht, Jünger Jesu, Christi, die sollen Christi Bild tragen. Aber auch, wie bin ich denn hier so vergiftet? Selbst durch unsere reinsten Gedanken fließt doch immer noch so viel Schmutz. Und das ist die andere, das ist die irdische Sicht. Und trotzdem heißt es in Römer 8, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. Und da gehört auch das Wort dazu aus 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das alles hat jetzt sehr viel zu tun damit, dass und wie wir Jesus kennen, seinen Namen kennen und soweit es uns ermöglicht worden ist, sein Wesen kennen, seinen Willen und auch seine Gebote. Und bitten dürfen, wir bitten sollen wir, dass wir ihn wirklich kennenlernen dürfen, von heute ab ihn kennen. Ja, ihr kennt mich, sagt der Herr, das sagt er auch uns. Erkennen wir ihn wirklich als den, der nichts vorwirft, der uns nichts vorwirft, wenn wir um Weisheit bitten? Und was wissen wir denn Genaues über seine Liebe und über seinen Zorn und wie stehen wir zum Leiden? Können unsere Herzen Worte sagen wie die Braut im Hohelied, ich suchte ihn? Oder zieh mich dir nach, so laufen wir? Oder ich bin krank vor Liebe? Na, wie ist uns, wenn wir das Wort aus seinem Mund vernehmen, ja, ihr kennt mich. Befremdend wirkt sie diese seine Rede auf jeden wirklich mit ihm Vertrauten, nicht wahr? Sehr befremdend. Wenn unser Herz an ihm hängt, dann tut sie sogar in gewisser Weise weh, weil es immer zu wenig ist. Die Menge dort im Tempel in Jerusalem, die ist gar nicht unangenehm berührt worden von Jesu herausfordernden Wort. Ja, ihr kennt mich. Davon lesen wir nichts. Die Menge, das ist ja immer das Falsche. Seit jeher, denn die Menge, die besteht für Gott ja aus lauter Einzelnen. Und hätte jeder Einzelne, auch du und ich, es recht verstanden, dass Jesus dir und mir sagt, ja, du kennst mich, dann würde das doch einen entsprechenden Ton in unseren Herzen hinterlassen. Wir wären wohl erfreut aufgeschreckt über Jesu Feststellung, ihr kennt mich. Dabei aber wissend, dass wir seit jeher mit viel zu wenig Liebe auf ihn und sein Wort reagiert haben. Aber dieses sein Wort hätte uns doch zutiefst erfreut und gleichzeitig aufgewühlt. Das Schönste im Leben wäre sonst gewesen, die größte Auszeichnung dieses Wort, nicht wahr? Ihr kennt mich. Und denken wir doch oft daran, oft, dass wir eines Tages sehen werden, dass er uns kennt und vor dem Vater bekennt und dass der Vater uns jetzt hier und heute schon lieb hat, weil wir ihn, Jesus, lieb haben. Ja, ihr kennt mich. Was für ein Unterschied, ob wir ihm jetzt als liebende Brautgemeinde, als Teil seines Leibes gegenüberstehen, als einzelne Herausgerufene oder als eine sich distanzierende Menge, wie jene dort im Tempel. Wir aber im Tempel des Heiligen Geistes. Das Ziel Gottes ist ja nicht nur die Versöhnung. Sie schafft wohl den Boden und sie hat sehr viel gekostet, aber sie bleibt in erster Linie doch der notwendige Boden, auf dem dann die Neubildung geschieht. Denn das Ziel der Gottesverheißung in Christus ist, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist ins Herz geben will, damit wir den Heiligen erkennen und damit wir ihn kennenlernen. Und den Weg, den kennen wir. Da steht in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und den weiteren Weg wissen wir auch. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jesus lehrt dort im Tempel und so lehrt er auch uns. Und jetzt ruft der, dessen Stimme man sonst nicht hört auf den Gassen, der kein Aufhebens macht von sich selber. Und die Frage ist hier schon, kennen wir ihn so? Jetzt ruft er, ja, ihr kennt mich. Das heißt, das wäre aber nicht genug für Gott, es geht noch viel weiter. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und Gott sei Dank, dass jetzt auch im ersten Petrusbrief die eine so trostvolle Stelle an uns dabei gnädig wirkt und uns hinweg hilft über unsere Unbeholfenheit und Unzulänglichkeit, als da steht, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, aber an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Aber ist es nicht immer noch so, dass wir wohl reden und reden, wir zitieren Worte aus der Bibel, wir führen Menschen zu dem einen, den wir aber haben das Herz nicht so kennen, wie es sein sollte, so wie wir es selber gerne hätten, und reden wir denn dann wirklich recht von Gott? Es hat früher nicht wenige Prediger gegeben, die täglich 7 Stunden und länger im Gebet vor seinem Thron geblieben sind. Dann ist das eine andere Sache, wenn der Herr sagt, ja, ihr kennt mich. Aber wir von uns aus, wir haben uns Gott ja gar nie genähert. Von uns aus. Er hat sich uns genähert, von sich aus. Und über 700 Namen, die er sich gibt, die bezeugen uns seinen Willen, dass wir ihn kennen sollen. Zu sehen und zu erkennen war dabei allerdings weder vom Heiligen Vater Gott etwas, noch vom Heiligen Geist. Es ist der Sohn, den Gott uns immer zeigen wollte und gezeigt hat. Und Johannes schreibt dazu im Heiligen Geist in seinem Evangelium, niemand hat Gott je gesehen. Zum ersten Kapitel, Vers 18. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und dann schreibt Johannes in seinem ersten Brief, niemand hat Gott jemals gesehen. Er betont es also noch einmal, erschienen ist immer nur der Sohn, nur er. Aufschluss über Gott hat uns nur der Sohn gegeben. Kennen wir den Sohn? Allerdings aufgrund unserer Lebensführung und unseres Glaubenslebens differiert unsere Sicht von ihm, unser Bild, unser Kennen doch sehr. Und doch es ist da, unser Kennen, und wird klarer und klarer, wenn wir uns weiterführen lassen. Wir dürfen aber nie außer Acht lassen, dass wir im Glaubensleben in einem Kampf stehen. In einem Kampf, der uns verordnet ist. Es ist das kein Spaziergang hier. Und nur in diesem Kampf lernen wir den Herrn besser kennen. Nur im Kampf. Nicht auf einer Art geistlichen Couch, wo wir uns zurücklehnen und uns im Eigenleben sonnen. Denn so kann doch niemand den Herrn kennenlernen. Wir würden ihn schließlich dann doch für einen fernen, für einen harten Mann halten. Aber so viel, wie wir in der Nachfolge hier im Glaubenskampf auf Erden wandeln, leben, leiden, so viel steigt unsere Kenntnis des Herrn von ihm. Und da wird dann der Name Herr Zebaoth, Herr der Herrscher, verständlich und deutlich. Pro Situation, pro Problem, pro seelischen Zustand sind wir gehalten, in allem hinweg zu schauen auf ihn. Und immer klarer wird dabei das Wort, ja, ihr kennt mich. Und immer geübter werden wir dann darin auf unserem Weg hier durch die Fremde im Kampf. Und nicht vergeblich hat uns Gott ja diese Kampfpsalmen aufschreiben lassen, wie zum Beispiel den 18., wo im Vers 3 steht, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge und mein Schild und das Horn meines Heils und meine sichere Festung. Und im 35. Vers steht, er lehrt meine Hände kämpfen, er und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Und viele andere mehr und auch zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, wo steht, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Die Juden damals, die haben in ihm einen Zimmermannssohn aus Nazareth gesehen, das war ihr Kennen. Aber auch einen Heiler, einen Lehrer haben sie in ihm gesehen. Sie waren, wie zum Teil auch wir, ihrer subjektiven Erkenntnis von Jesus ausgesetzt. Und an dieser Stelle, da müssen wir uns aber auch selber fragen, ob uns da nicht etwas entgangen ist von dem, was jene da erkannt haben. Etwas sehr Praktisches, sehr Handfestes, nämlich die Erkenntnis vom himmlischen Wohnungsbauer, der in jeder Hinsicht praktische Hilfe zu leisten gewillt und imstande ist für jeden, der ihn darum bittet. Was nun? Wie ist es also nun mit uns, die wir meinen, Jesus zu kennen? Das gute Evangelium, die Botschaft, dass wir mitgestorben sind, mit Christus und neu gemacht worden sind in ihm, die ist heute nicht mehr populär. Im Grunde war sie das ja nie bei Menschen, die sich selber gut finden. Der Mensch war nie darauf aus, Jesus und damit Gott zu kennen. Da doktert er lieber an sich selber herum, und er kennt und verehrt große Menschen, gute Redner und Psychologen, und dann liest er auch berühmte christliche Autoren. Und auch ein Christ vergleicht sich mit seinesgleichen. Und er fühlt sich sicher, wenn er gute christliche Autoren aufweisen kann, im Kopf und im Bücherregal. Aber ist das das, was der Vater wünscht? Was, wen kennt denn der Mensch dann? Schon Hosea dürfte ausrufen, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Na, Paulus schreibt seinerseits im Heiligen Geist die bekannten Worte in Philipper 3, aber was mir gewinnt war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Ich möchte ja ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Aber so will man das wahre, das gute Evangelium heute nicht mehr hören. Darum gilt ihnen dieses Wort nichts. Man will sich selbst, aber nicht ihn kennen, nicht erkennen. Man will unseren absoluten Bankrott, unsere absoluten Verderbtheit nicht mehr zugeben. Man will Christ sein. sich verbessern. Ein Christentum will man machen und vorzeigen. Erfolg will man haben in seelischer und geistlicher Hinsicht. Glaubensstärke. Aber sehen wir das so am Sohn Gottes? Kennen wir ihn so? Sehen wir, wenn wir ihn wirklich kennengelernt haben, nicht etwas ganz anderes? Sehen wir an ihm irdischen Erfolg oder sehen wir göttliche Barmherzigkeit? Erkennen wir ihn nicht gerade dann, wenn wir schwach sind am besten? Kennen wir ihn nicht vielmehr so, wie der Apostel es uns im Lehrbrief aufzeigt, im 2. Korinther, in Kapitel 12? Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ist wirklich die Freude am Herrn unsere Stärke? Können wir aus Überzeugung und ganzem Herzen sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde? Ein starkes Christentum, eine ansehnliche christliche Fassade, das ist doch das Gegenteil von dem, was wir in den Evangelien und Lehrbriefen von Jesus vermittelt bekommen. Vergessen wir dabei auch nicht, dass Christus nach seiner Auferstehung seine Jünger 40 Tage lang gelehrt hat. Und den Paulus dann extra noch, über eine gesonderte, lange Zeit. Ja, wie sind wir gelehrt? Besprechen wir uns immer noch mit Fleisch und Blut oder kennen wir den Herrn? Kann er jetzt zu uns sagen, ja, ihr kennt mich? Ist uns die Art geläufig, wie der Herr mit seinen Jüngern verkehrt? Wahre Demut, die nichts gelten will, die war bei ihm zu finden. Nur bei ihm. Und jene, die ihm gleich sein sollen und ihm gleich sein werden, die haben diese seine Art auch in ihm. Das Prinzip bleibt für immer ein Kind Gottes, geschaffen in Christus Jesus, das steigt stets hinunter. Im Ansehen, im Leben. Während jeder, der die Sünde lieb hat und tut, auch der Religiöse, der will hoch hinaus. Christus wurde für uns zu nichts, um uns zu retten. Und wir können doch nicht mehr sein als er. Die Welt, die will etwas gelten, aber das Gotteskind nicht, weil Christus nichts gelten will in der Welt. Kennen wir ihn so? Ihr kennt mich. Das ist doch eine wunderbare Sache, wenn er uns das sagt. Der weltliche Rangstreit in der weltlichen Christenheit, der sich oft in Kleinigkeiten ausdrückt, aber öfter noch bis in die bekannten Auswüchse wächst, der steht doch im krassen Gegensatz zum wahren Reich Gottes, zum Leib des Christus, zur freien Selbsterniedrigung des Herrn Jesus. Und wenn wir Gottes Kinder geworden sind und Jünger Jesus sind, dann muss seine Art in uns sein. So kennen wir ihn. Ansonsten kennen wir ihn gar nicht. Es steht in 1. Korinther 8,2, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Und es geht nicht darum, etwas zu wissen. Es geht darum, Jesus zu erkennen, ihn zu kennen, wie er ist. Jesus nimmt die Sünder an, steht in Lukas 15,2. Ja, das tut er. Aber er nimmt die Sünder doch nicht an, damit sie Sünder bleiben. Jesus nimmt sie doch nicht an, um ihnen einen Generalpardon zu geben und sie dann in den Himmel hereinzulassen. Das wäre dann doch kein Himmel mehr. Wohl nimmt er uns, die Sünder, an, weil er der barmherzige Hohepriester ist, der ewige Erbarmer. Aber eben weil er das in der Tat tut, zielt seine Annahme doch dahin, aus den Sündern wahrhaftige Gotteskinder zu machen, um sie umzubilden in sein Bild. Noch einmal 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Aber was ist denn das Bild des Irdischen? Das ist das Bild des irdischen Adam. Allerdings drückt sich das in der Vielfalt der menschlichen Art sehr verschieden aus, zum Beispiel in der Schönheit oder im wenig schöneren Äußeren, in der Rohheit oder in der Zartheit eines Menschen, in der Faulheit oder im Fleiß oder gemischt, in angenehmen Stimmen, die erklingen aus Menschenmund oder in unangenehmen, in künstlerischer Weise, in der Musik, in der Poesie, in Kunstfertigkeit oder in grauer Stumpfheit, in alledem, in hoher Sittlichkeit, in Liebenswürdigkeit, oder aber auch im Begriff jeglicher Laster, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt überall Höhen und es gibt Tiefen des Unterschiedes bei den Menschen. Das Menschenbild ist dabei ja völlig individuell angelegt. Die Menschen stammen verschiedenen Rassen, sie leben in nationalen Besonderheiten, es gibt besondere Anlagen, es gibt Charaktere, es gibt Temperamente. Das sind aber dabei noch Kleinigkeiten, wenn man die persönlichen Eigenheiten anschaut bei Menschen, die man oft weder bei den Eltern noch bei den Großeltern dieser Menschen findet. Fällt denn der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm? Ja und gleichzeitig nein. Und schließlich, wenn man heute auch öffentlich dagegen ankämpft, in aller Dummheit, da bleibt ja noch der geschlechtliche Unterschied, der sich nicht nur in äußeren Merkmalen bemerkbar macht. Aber das Wort Gottes lässt sich hier gar nicht ein auf irgendwelche Unterschiede der Menschen, was das Bild des Irdischen betrifft. Es sagt nur, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Und spricht weiter, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Aber was ist das Bild des Himmlischen? Das ist das Bild des Wunderbaren. Das bedeutet für uns, dass wir unseren Erkenntnistrieb Jesus gegenüber zügeln müssen. Wir können ja doch nicht das Geheimnis der Person Christi lüften und klären, das ginge doch weit über unser Verständnis hinaus, über unsere Kraft und unsere Fähigkeit. Aber wenn schon die Engel mit vorgebeugtem Gesicht nicht schauen konnten, das wird doch erst recht sogar den edelsten Menschenkindern hier auf Erden verwehrt bleiben. Und wir werden eines Tages, wenn wir heimkommen, auch nicht gefragt werden nach unserer Christologie, was wir von Christus gewusst hätten, sondern ob wir Jesus lieb gehabt haben, ob wir ihm gedient haben in der Liebe. Die Wissenschaft von Jesus, die ist bedeutungslos für unser inneres Christenleben, wie wichtig wir sie auch genommen haben die Jahre über. Nach unserem Tun werden wir gerichtet. Und diesem Tun, dem liegt ja das wahre Kennen oder Nichtkennen Jesu zugrunde. Das Kennen auf der Wissensbasis, das ist und bleibt uns ja doch ein großes Geheimnis. Zu wunderbar ist uns Jesus als der Mensch, in dem Gott ist. Und doch ist es Wirklichkeit. Es ist das Wunderbare. Sonst würden wir uns ja gar nicht beschäftigen damit. Kein Mensch wäre doch auf diese Idee gekommen, Gott im Menschen, wenn nicht die Tatsache der Menschwerdung Gottes vor uns stünde. Aber nun zu seinem Bilde. Denn wir sollen ja das Bild des Himmlischen tragen. Und es geht nicht um das leibliche Bild von ihm, denn wir erfahren nirgends etwas vom Aussehen seines irdischen Leibes. Wir haben hunderte von kleinen Zügen in den Evangelien, die uns seinen Umgang mit den Menschen verraten, aber nirgends steht eine Andeutung, wie der Heiland ausgesehen hat. Dafür aber sein Reden, sein Tun, sein Lieben und Leiden. Das wird uns gezeigt. Es handelt sich also um das innere Bild Jesu, und zwar um das geistlich-sittliche Bild von ihm, das uns in den Evangelien so deutlich vor Augen gestellt wird, sodass es nichts zu wünschen übrig lässt. Was wir sehen dabei, das ist das Bild der Menschheit, wie sie sein soll, die eins ist mit dem Vater im Himmel. Diese wunderbare Harmonie aller Tugenden in ihm, an dem der Vater wohlgefallen hat. Diese beglückende Reinheit von der Sünde und gleichzeitig diese milde, heilige Barmherzigkeit mit dem Sünder. So eine selige Vereinigung von Majestät und Sanftmut, diese absolute Freiheit von allen Menschen und gleichzeitig diese Lust zum Dienen gegenüber den elendsten aller Menschen. Alles hat er haben können in dieser Welt und gleichzeitig konnte er alles entbehren. Was für ein herrliches inneres Wesen sehen wir da an ihm. Für jede kleine Blume am Weg danken dem Vater mit bewegten Herzen und keinen Moment dabei außer Acht lassen, dass die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wie sind sie doch alle gelöst in ihm, diese Gegensätze, und das auch für uns. Bemerken wir nicht schon längst in uns das Angeld dafür, das der Heilige Geist in uns bewirkt? Sehen wir nicht im Herzen die Richtung, die die Neuschöpfung eingeschlagen hat? Das ist hier keine Idee, das ist kein Programm für Idealisten, sondern das ist das Leben des Heilands in uns, das sich so auswirkt, wenn es da ist. Ja, ihr kennt mich. Wie klingt das Wort jetzt für dich, für mich? Nicht nur, dass er wirklich gelebt hat und das erlebt, für uns gelebt hat und für uns lebt, wir sollen sein Bild tragen. Christus in euch. Wie steht es in Kolosser 1,27? Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist es, was den Wert ausmacht, den Wert eines Lebens in Schwierigkeiten, im Leiden, im Verkanntsein, im Verratenwerden. Im Glauben an ihn, in der Hoffnung auf ihn, in der Liebe zu ihm. Christus in euch. die Hoffnung der Herrlichkeit. Wobei die Herrlichkeit, die zeigt sich an seinem Bild, dass wir so groß und herrlich die Tatsache für uns auch vorkommen mag, dass auch wir tragen sollen und tragen werden, das Bild des Himmlischen. Und immer deutlicher werden uns dabei Worte wie, dass wir geführt werden von Klarheit zu Klarheit vom Geist, der der Herr ist. So steht es im 2. Korinther 3,18. Amen.
Amen.